Wir sind die, die ein Loch in jede Paywall eingrübeln. Wir sind die vom Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt. Und ihr gehört gratis Content vom Feinsten. Das ist die Sendung von der Woche 27 im Jahr 2016. Mein Name ist Matthias Schüssler. Und heute geht es um News im Netz und um die Frage, ob wir heute schon ein bisschen schlauer sind, was den ominösen Medienwandel angeht. Und da im Studio ist einer, der das muss wissen, besser als manche andere hier in der Schweiz. Das ist der Peter Hogenkamp. Er ist beschlagen, was die alten und die neuen Medien angeht. Peter, es ist ja überfällig, dass wir wieder mal miteinander reden. Zur Zeit vom Digitalk mit dem Roger Zedi bist du unser Stammgast gewesen und seitdem nie mehr.
Ja, alle 10 Jahre. Genau. Also in 10 Jahren sind wir dann vielleicht schlauer, wenn ich dann wiederkomme.
Genau. Und ja, dazumal haben wir noch viel an unseren Aufnahmen rumgeschnipselt. Heute wird es so versendet, wie wir es gerade da fabrizieren im Studio. Aber ja, ich glaube, das ist gut so. Was hat sich medienmässig in den letzten 10 Jahren, ich weiss, es ist eine völlig eine schwierige Frage, so offen werde ich die jetzt stellen, aber was ist für dich herausragend in dieser Entwicklung, dem Medienwandel?
Also in den letzten 10 Jahren ist mit Sicherheit das Smartphone die entscheidende Wendung gewesen, würde ich sagen. Also dass wir einfach das Internet jetzt jederzeit bei uns haben, wirklich. Wirklich fast buchstäblich 24 Stunden am Tag ist immer in der Hosentasche haben, rausziehen können, Sachen anschauen. Das hat schon unser Medienkonsum nochmal einen ganz neuen Spin gegeben, denke ich. Ansonsten fundamental, eben wenn wir jetzt auch über Zahlungsbereitschaft, Paywall, Refinanzierung und so weiter, diese ganzen Businesswörter in Sachen Medien reden wollen, glaube ich nicht, dass sich fundamental viel geändert hat. Die Verlage, die alten klassischen Medienhäuser suchen immer noch nach dem Stein des Weisen. Nach der Art und Weise, wie sie ihre wegbrechenden Printumsätze irgendwie wiederholen können digital. Und sie haben ihn heute genauso wenig gefunden wie vor 10 Jahren. Und das iPhone und auch der große Bruder, das iPad oder das Tablet generell, haben das nicht geändert.
Das iPad ist ja gerade so ein Hoffnungsträger gewesen, wo man dann das Gefühl hat, ja, jetzt kannst du die Zeitungen wieder so lesen, wenn man sich das vorstellt, mit einem grösseren Bildschirm. Aber das hat, die Hoffnung ist leider relativ schnell der Bach ab. Warum denn?
Ja, es gibt ja jedes Jahr einen neuen Hoffnungsträger. Ja. Das ist ja das Lustige, dass man irgendwie immer denkt, irgendwie, oh, jetzt ist es, dieses Mal ist es Video und jetzt war es werbefinanziert und dann war es Paywall. 2011 war es extrem Paywall, 2007, wie du richtig sagst, 2010 war es das iPad und man stellt einfach fest, die Geräte ändern sich, vieles ändert sich und es bleibt aber gleich, dass die Leute sehr große Zurückhaltung an den Tag legen, um es mal freundlich zu formulieren, für digitale Inhalte zu zahlen. Und das war auf dem iPad nicht anders. Und man hat zwischendurch mal gedacht, es gibt diese App-Economy, jetzt ist alles neu, jetzt ist alles anders, jetzt gelten ganz neue Regeln. Und da musste man auch wieder feststellen, das stimmt nicht. Eigentlich ist immer noch alles beim Alten.
Wenn man da das Ross gerade mal von hinten aufzäumt, hast du eine Theorie, warum das das so ist? Sind die Leute einfach Geizknäpper billig, sind die Leute nicht zu überzeugen oder haben die Medien auch nicht immer noch das Gefühl, sie müssen alte Businessmodelle auf die neue Welt überstülpen, ja, statt das neu zu denken?
Das, glaube ich, ist das Hauptproblem, aber ich weiß auch nicht, wie man es neu denken muss bis jetzt, aber ich glaube einfach, das alte Modell der Zeitung, von dem das ja nicht vorbei ist, also das muss man immer dazu sagen, die Zeitung funktioniert ja noch für ganz viele Leute, nur halt nicht mehr für alle und es werden jedes Jahr ein paar weniger, weil ein paar wegsterben. Das heißt, man hat so einen strukturellen Wandel von um die 5% oder so von Zeitungsabonnenten, die jedes Jahr einfach aufhören, eine Zeitung zu lesen, entweder weil sie nicht mehr wollen oder weil sie wirklich buchstäblich sterben. Und da hat man nach wie vor noch keinen Ersatz gefunden und man experimentiert nach wie vor rum. Ich glaube nicht, dass die Leute generell geizig sind. Ich glaube einfach, dass es der wahrgenommene Nutzen von der Leistung Digital News ist einfach nicht so groß, wie der wahrgenommene Nutzen von der Zeitung war. Die Zeitung war ja ein Paket oder ist sie immer noch für die Leute, die noch jeden Tag Zeitung lesen, von Nachrichten, Kleinanzeigen, Todesanzeigen, Schweinebauchinseraten, also den klassischen Werbungen der Großverteiler und so weiter, wo man sieht, was hat es jetzt für Aktionen gerade und so weiter. Und das funktioniert für die Leute sehr gut. Und online ist das halt aufgesplittet in ganz verschiedene Kanäle. Und wenn man dann nur den News-Kanal rausgreift, dann ist der halt den Leuten in der Regel nicht 400 bis 700 Franken wert, je nachdem, was so ein Abo kostet.
Das heisst einfach, die Leute, die Online-News fabrizieren, die machen das nicht gut genug. Die machen, produzieren ein Hintergrundrauschen, das man gerne zur Kenntnis nimmt, aber nichts, was ausragt.
Nee, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ich finde, selbst wenn man es perfekt machen würde, was auch immer das genau heißt, selbst wenn man perfekt das Bedürfnis der Zielgruppe trifft und wirklich eine unglaublich superes Newsprodukt macht, was genau meinen Bedürfnissen entspricht, ist es immer noch wahnsinnig schwierig, dafür Geld zu nehmen. Weil man einfach sagen kann, ja, das ist jetzt toll und das entspricht meinen Bedürfnissen, aber irgendwo ein Stückchen weiter weg kriege ich es einfach gratis. Das ist einfach das Problem, das harte News, wenn wir jetzt die EM nehmen, Fußballergebnisse, Frankreich gewinnt gegen Island. Die News ist durch nach 5 Minuten. Also ich sehe das Ergebnis und dann, wieso sollte ich an einem anderen Ort noch irgendwie zahlen für irgendwas? Und klar, es gibt dann Sachen, mit denen man das versuchen kann. Video und so weiter. Bild Plus in Deutschland versucht es sehr stark, auch über kurze Bundesliga-Clips und so weiter. Aber grundsätzlich ist es einfach, die News an sich, für die selber Geld zu verlangen, ist ganz schwierig.
Du würdest aber trotzdem sagen, die Online-News-Produzenten, die machen das gut, oder siehst du auch Auswüchse? Ich würde mal Clickbaiting nennen, also einfach die überzogenen Schlagziele, Sachen, Stories überverkaufen und underdeliveren dann.
Klar. Nein, ich habe nicht gesagt, sie machen es alle gut. Ja. Ich habe nur gesagt, selbst wenn sie es perfekt machen würden, wäre es immer noch schwierig, Geld zu nehmen. Weil dieser wahrgenommene Nutzen eben das Problem ist. Bin ich wirklich bereit, wenn ich eine ganz, ganz tolle Leistung kriege, auch viel Geld dafür zu zahlen? Nee, sie machen natürlich vieles aus meiner Sicht eben nicht so gut. Clickbait ist sicherlich ein Stichwort, dass sie versuchen, Sachen überzuverkaufen, weil sie einfach den Traffic wollen. Aber auch ganz generell muss man einfach feststellen, jetzt nach doch mittlerweile 20 Jahren Online-News machen die meisten News-Medien immer noch News wie eine Zeitung. Mhm. Also wenn ich mir die Website von allen großen Portalen jetzt anschaue, NZZ, Tagi, Blick und 20 Minuten mehr oder weniger, aber sicher alle klassischen Regionalzeitungen, Landbote, was auch immer, die Websites, die Homepage sehen auf jeden Fall aus wie eine Zeitung. Da stimmt doch irgendwas nicht nach 20 Jahren. Das muss doch irgendwie, da muss es doch was Neues geben und ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Aber es gibt spannende Experimente mittlerweile, wo die Leute sagen, ja, die Homepage ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Quartz zum Beispiel in New York, die sagen, wir verbreiten uns vor allen Dingen über Social Media. Die haben jetzt auch eine dialogische App gemacht, wo ich quasi mit der App chatten kann sozusagen und die App feedet mir dann die News, die Nachricht in einzelnen mundgerechten Happen sozusagen. Ich sage nicht, dass das die Zukunft ist, ich sage nur, das sind spannende Experimente und wir müssen uns von dem Bild der klassischen Zeitung, die man einfach jetzt digital ausliefert, und auch von dem Bild des klassischen Artikels mit seinen 3000 Zeichen oder was auch immer, müssen wir uns lösen. Da wird irgendwann was anderes kommen. Es sind einfach alle noch nicht sicher, wie es aussieht.
Die Bots, die du erwähnt hast, das ist ja, glaube ich, im Moment so ein bisschen der Hoffnungsträger, der bringt Facebook bringt Bots überall. Ja. Liest man, vielleicht ist das dann das, was euch redet.
Alle bringen Bots. Also erstmal glaube ich auch da wieder nicht. Ich glaube schon, dass Bots wichtig werden in Zukunft. Ich finde es wahnsinnig praktisch, die Vorstellung, dass ich einfach irgendeinem Bot sagen kann, ruf mir jetzt ein Taxi oder sag mir jetzt, wie das Wetter ist, und dass ich sozusagen so einen Universalbot habe, mit dem ich über alles reden kann, sodass ich dieses App raussuchen und App starten, was ja doch auf dem Smartphone und auch auf dem PC oder Desktop einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt, nämlich zu wechseln zwischen verschiedenen Programmen. Wenn ich das nicht mehr habe und ich einfach einen Bot habe, der mir jede Frage beantwortet, kann ich mir schon vorstellen, dass das attraktiv ist. Aber auch wieder nicht für alle Situationen.
Das kann man auch nicht vorstellen. Du hast gesagt, eben, das Problem ist, dass Online-News-Webseiten heute aussehen wie eine Zeitung. Das heisst aber auch, dass aus deiner Sicht auch so etwas wie ein Newsroom oder eine konvergente Redaktion, wo man aus einer Hand probiert, eine Zeitung zu bespielen und eine Online-Plattform mit den gleichen Leuten zum Teil, die ein bisschen in ihren Rollen wechseln oder wo flexibel sind, wo Floater, die es da gibt, wo alles können. Das wäre aus dieser Sicht völlig das falsche Konzept.
Ja, das völlig falsche will ich nicht sagen, aber das Konzept hat sicherlich seine Achillesferse, weil natürlich die Leute kanalspezifische Qualitäten mit Sicherheit haben. Andererseits haben sie natürlich auch Expertise für ein bestimmtes Thema. Also das haben wir auch damals, als ich bei der NZZ war, immer gedacht, wenn du einen SBB-Experten hast oder einen Luftfahrtexperten oder einen Bankenexperten oder was auch immer, dann wirst du wahrscheinlich nicht für den Printkanal einen Bankenexperten haben und für den Online-Kanal einen Bankenexperten. Sondern du musst es irgendwie schaffen, diese Expertise zu kombinieren mit dem kanalspezifischen Know-how.
Das heisst aber, dann müsste man dem Experten, der müsste da vorhanden sein, Zeit haben, sich mit seiner Materie auseinanderzusetzen und dann bräuchte er integral Leute, die ihm helfen, ihn betreuen, sein Wissen auf jedem Kanal quasi optimal rauszuspielen.
Vielleicht, ja. Ich bin jetzt auch kein ausgemachter Newsroom-Experte, aber ich denke schon, dass das so sein müsste. Wobei man immer auch sagen muss, die reine Nachricht braucht ja erstmal eigentlich keinen Experten, um sie zu verbreiten. Also Notenbank ändert den Leitzins oder setzt den Wechselkurs neu fest oder was auch immer. Das kann man erstmal einfach so rausschicken. Die Kunst liegt dann darin, das sieht man auch bei eidgenössischen Wahlen oder bei allen, aber bei eidgenössischen sieht man es immer besonders gut, Wahlen und Abstimmungen. Die Kunst liegt darin, wer schreibt den ersten schlauen Kommentar eigentlich. Das können die Medien mittlerweile gar nicht so schlecht. Also da haben sie mittlerweile natürlich ihre Printleute sitzen. Also ihre Fachexperten, die früher nur Printleute waren, sitzen und die schreiben dann halt, wenn um 12 Uhr die Abstimmungsresultate kommen, haben die halt um 13 Uhr schon einen guten Kommentar online. Das machen sie mittlerweile schon nicht schlecht, aber es ist immer noch, finde ich, viel altes Printdenken mit Redaktionsschluss und so weiter. Denn das Problem ist ja, so ein Abstimmungssonntag ist eigentlich ein gutes Beispiel. Man hat dann um 12 irgendwie die ersten Hochrechnungen und wenn man jetzt wirklich am Thema sehr interessiert ist, weil es einen irgendwie emotional bewegt oder was auch immer, Brexit war auch ein gutes Beispiel, wobei da ja alles nachts passiert ist, also nehmen wir mal den Nachmittag, Gotthard, Röhre, Abstimmung, ich will wirklich ganz genau wissen, was läuft und ich schaue jede Stunde rein, zum Beispiel bei einem großen Newsportal, dann habe ich wahnsinnig viel Redundanz. Warum? Weil ich immer einen ganzen Artikel lesen muss, an dem sich vielleicht nur zwei Sätze geändert haben. Also es ist dann vielleicht nur am Ende irgendwie steht, oder bei Attentaten, da ist es sehr traurig, aber bei Attentaten hat sich vielleicht nur die Opferzahl geändert. Und man muss aber den ganzen Rest auch nochmal lesen, obwohl man den vielleicht schon vor einer Stunde gelesen hat. Das heißt, meiner Meinung nach ist der Zeitungsartikel im Kern eigentlich nicht geeignet, um Online-News zu transportieren. Es sei denn, man hat ein ganz bestimmtes Bedürfnis, dass man sagt, ich will mich jetzt mal kompakt zu einem Thema informieren und ich habe 10 Minuten Zeit, einen Artikel zu lesen. Aber oft will man sich ja auch nur inkrementell informieren und nur wissen, was ist die letzte Entwicklung. Und dafür ist das klassische Artikelformat eigentlich gar nicht geeignet.
Das wäre der News-Ticker, wo alles durchtickert.
Ja, ich wusste, dass du das jetzt sagst. Der News-Ticker hat natürlich auch seine ganz spezifischen Schwächen, logischerweise. Nämlich, also das ist ja das Perverse immer, wenn man sagt, jetzt müssen wir das Gegenteil machen von dem, was wir bisher gemacht haben, dann ist das Gegenteil auch nicht so super vielleicht. Weil der News-Ticker hat natürlich auch wahnsinnig viel Redundanz, insbesondere jetzt auch wieder Fußball, die Portale haben ja dann immer den News-Ticker live den News-Ticker zum Nachlesen nach Ende des Spiels nochmal auf der Website, wo ich dann aber auch sagen muss, also wer tut sich das denn an, dass er, wenn er schon weiß, dass das Spiel 1-0 ausgegangen ist, dass er sämtliche vergeblichen Ecken nochmal nachliest.
Das heißt aber, dass das optimale Format ist noch nicht erfunden.
Ich glaube, es ist noch nicht erfunden.
Das müsste irgendeine Kombination sein aus, also es müsste, oder man kann vielleicht sagen, was es müsste liefern, es müsste der, der sich einen Überblick verschaffen, müsste es befriedigen, ja. Aber auch, es müsste irgendwie kenntlich machen, was neu ist, irgendeine chronologische Komponente drin haben. Ja.
Also ich glaube auch, man braucht irgend so ein hybrides Format, wo man irgendwie schnell sagen kann, jetzt will ich den Überblick, jetzt will ich eher das Ticker-Format. Und diese Formate müssten irgendwie so ineinander morphen sozusagen, sodass man auch nie den Kontext verliert, weiß, wo man ist, wo man war, was man schon gelesen hat und so weiter.
Das würde mir auf eine Art schon noch entsprechen, dass man trotzdem alle Informationen zu einem Thema an einem Ort hat, weil was mir heute auffällt, ist bei dem Online-Journalismus, wenn ein grosses Ereignis ist, heute Morgen der Überschallknall oder die zwei Überschallknall mit den Flugzeugen, wo die israelische Maschine abgefangen hat, dann haben wir was passiert ist, es gibt ganz viele Beiträge auf ganz vielen Kanälen und eben weil man probiert, möglichst ein grosses, breites Angebot auszurollen für das Publikum und es wird dann aber zum Teil so unübersichtlich, weil dann gibt es Artikel, verschaffen manchmal mehrere Leute am gleichen Thema und die sehen dann so ganz ähnlich aus und dann weisst eigentlich nicht mehr, was das musst du lesen. Und das finde ich sehr problematisch.
Ja. Ja, finde ich auch. Also Überschallknall ist natürlich auch ein Thema, das ist irgendwie relativ schnell dann eigentlich erledigt. Mhm. Insbesondere, wir hatten ja jetzt auch schon den dritten, glaube ich. Also es ist auch nicht mehr, heute habe ich zum ersten Mal gewusst, was es ist, als es passiert ist.
Genau.
Das war bei den ersten beiden Malen noch nicht
Man
so.
Man hat gemerkt, auf Twitter haben die Leute sofort verstanden, was es ist.
Ja, genau. Habe ich auch gedacht. Da gibt es also eine Lernkurve bei uns, wenn wir das jetzt alle halbe Jahr haben oder so. Ich finde auch, dass eben die Aufmachung von heutigen Online-News-Websites häufig eher verwirrend ist. Da ist eigentlich eine alte Zeitungs-, also eine alte, ne? auch noch existierende Zeitungs-Website. Das ist ja immer das Schöne. Wenn man ein wirkliches Großereignis hat, eben Bundesratswahl ist ein gutes Beispiel, dann hat man in den großen Medien eine Doppelseite und da sieht man alles. Porträts der Neugewählten, die Ergebnisse, die einzelnen Abstimmungen, die einzelnen Wahlgänge im Überblick und so weiter. Und das Format hat man nach wie vor online noch nicht nachbauen können, obwohl man online eigentlich viel mehr Möglichkeiten hat, freier mit dem Platz umzugehen. Aber die Zeitung funktioniert da noch wahnsinnig gut, dass sie einem diesen Überblick verschafft.
Das finde ich auch, ja. Oder eben wirklich, wie du auch gesagt hast, sie kommt einmal im Tag, man blättert sie durch, sie hat eine Dramaturgie in sich, die abgestimmt ist und das ganze Produkt ist abgeschlossen. Das heisst, wenn man durch ist, weiss man, gut. Hat man sich mal einen Überblick verschafft.
Das ist natürlich was anderes. Das ist dieses Finite Experience, nennen die Leute das bei Apple immer, eben dieses abgeschlossene Erlebnis. Das stimmt, das ist auch richtig. Und ich frage mich da immer, wie viel ist gelernt, wie viel ist sozusagen kulturell, dass wir und die Redaktoren auf der anderen Seite das auch irgendwie jetzt halt ein Leben lang geübt haben und das deswegen besonders gut können. Und wie viel liegt wirklich am Medium, am Format? Aber eigentlich müsste man mit dem Online-Format natürlich das besser hinkriegen, auch diesen Drill-Down, dieses Reinzoomen in die Tiefe. Ich will mich über ein Thema, das gibt es ja auch noch nirgendwo, dass man sagt, ich möchte jetzt irgendwie was wissen über den Überschallknall, aber eigentlich möchte ich nur, da habe ich nur 2 Minuten Zeit. Mhm. Das Thema interessiert mich nicht so sehr. Also ich will so einen typischen 20-Minuten-Artikel lesen. Und dann könnte ich aber auch vielleicht irgendwo so eine Art Schieberegler ziehen und sagen, ich möchte jetzt aber 20 Minuten was lesen zu dem Thema. Mhm. Wobei ich dann auch wieder sagen muss, vielleicht weiß ich das gar nicht vorher. Der Artikel sollte mich ja auch reinziehen, idealerweise.
Man müsste sich während dem Lesen entscheiden, doch mehr noch wollen zu wissen.
Aber mir geht das ganz oft so, dass ich Artikel lese, auch klassische Zeitungsartikel, und am Ende denke, oh, das hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer gewusst. Mhm. Und dann merkt man natürlich auch, der Journalist hätte eigentlich noch mehr gewusst, aber er hatte jetzt halt nur die 4000 Zeichen zur Verfügung.
Ja. Du hast ja 2006 Blogwerk gegründet. Du bist ein Blog-Pionier gewesen, was das Format angeht. Wir könnten jetzt definieren, was Blog ist. Ich frage aber anders, gibt es heute Blogs noch im eigentlichen Sinn und haben sie noch eine Berechtigung?
Ja, es gibt sie auf jeden Fall noch. Es ist halt alles ein bisschen unschärfer geworden von den Abgrenzungen.
Genau.
Blogs damals vor 10 Jahren hieß, Privatleute, die nicht gelernte Journalisten sind in der Regel, schreiben irgendwelche Sachen ins Internet.
Und heute machen grosse Medienhäuser Blogs und das ist dann einfach ein bisschen persönlicher gefärbt.
Ja, und man weiß dann gar nicht genau. Also manche Blogs, die ich lese, sind dann auch, es gibt auch Blogs, die werden abgefüllt 1:1 aus den Inhalten, die Leute als Kolumnen in der Zeitung schreiben. Also es hat dann gar nichts Blog-Spezifisches mehr. Es war damals sehr innovativ, einerseits eben durch diese Demokratisierung, die man immer anspricht. Jeder kann Sachen ins Internet schreiben, die weltweit lesbar sind. Andererseits auch durch diese gute Software, die man damals hatte. Also die ersten Blogs haben ja neue Standards definiert mit Permalinks und so weiter, mit RSS-Feeds. Also die haben eigentlich veraltete Software abgelöst. Soweit sind die meisten modernen Medien-Software-Systeme mittlerweile auch. Aber das war damals einfach so eine Pionierzeit und jetzt, es gibt es natürlich alles immer noch, aber wie gesagt, es hat sich sehr ausdifferenziert.
Und man hat das Gefühl, da sind soziale Medien schon sehr eine grosse Konkurrenz heute.
Ja, ich würde es gar nicht so, ja, aber auch da wieder, die Grenze ist sehr unscharf, oder? Mhm. Also ich kann auch auf Facebook einen Blogpost schreiben, mittlerweile ja sogar formal, also ich kann in Facebook ja sogar so einstellen, dass ich es mache, dass es
die
wie ein Post
Articles
aussieht eigentlich. Ja, genau.
Dann bist du zu der NZZ dort digitaler Leiter gewesen. Was hast du dort gelernt über Medien, über die digitalen Medien, über den Medienwandel?
Ja, über einige Sachen haben wir eingangs schon gesprochen.
Paywall zum Beispiel,
Paywall
ist das
zum Beispiel,
eine gute Idee gewesen?
Die Frage ist erstmal, wessen Idee war es genau eigentlich? Also stimmt, wir haben zu meiner Zeit bei der NZZ die Paywall eingeführt. Ich war kein großer Fan, ich glaube, das habe ich mittlerweile auch gesagt. Das ist noch eine ganz spezielle Situation, wenn man was umsetzen muss, wo man innerlich eigentlich denkt, ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob das das Beste ist, was wir gerade machen können. Wir haben es dann nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es hat nicht besonders gut funktioniert, aber auch nicht schlechter als anderswo, muss man sagen. Was habe ich gelernt? Ich habe vor allen Dingen gelernt, wie kompliziert, darüber haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen, wie kompliziert dieser Spagat ist eigentlich. Dass man sagt, man hat eine Redaktion bei der NZZ, die immer noch sehr gut ist, aus hervorragenden Fachleuten besteht, die jedes Jahr, jeden Tag eine gute Zeitung machen. Wie kann man das irgendwie ins Digitale übertragen und auch eine sehr, sehr gute Website machen? Und ich habe einfach gesehen, wie schwierig das ist. Also wie schwer das den Leuten fällt, aber wie schwer das auch für eine Organisation ist, glaube ich, diese Transition zu machen.
Ist das Problem da Menschen, wo halt Schwierigkeiten haben, sich dann Hals über Kopf in so ein neues Abenteuer zu stürzen? Oder ist dann doch Technik, die nicht all das macht, wo sie sollte, wo man gerne will, wo notwendig wäre, um das eben am Leser online, am Smartphone die Erfahrung, die Experience zu bieten, die er würde erwarten?
Ich glaube, es ist alles zusammen. Menschen spielen sicherlich eine Rolle, aber es wäre auch zu einfach, es immer nur auf die Menschen zu schieben und immer nur zu sagen, die blöden, störrischen Journalisten, die wollen nicht so, wie sie sollten. Das habe ich nur ganz wenig wahrgenommen. Das gibt es natürlich schon, dass die Leute irgendwie sagen, früher war alles besser. Was soll denn das blöde Digital? Früher ging es doch auch ohne. Aber die meisten Leute, die meisten Journalisten sind mittlerweile wirklich überzeugt, dass man das machen muss und willens. Die Technik, die du ansprichst, ist sicherlich auch viel komplexer, als man denkt. Also das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch vorher als Internetunternehmer mit meiner kleinen Firma unterschätzt. Also man hat schon das Gefühl, jeder Franken ist plötzlich nur noch 10 Rappen wert, wenn man irgendwie so eine große Maschine damit befeuern muss, mit Content-Management-Systemen, mit verschiedenen Apps, mit diversen Output-Kanälen. Also und wenn man sich überlegt, das ist eigentlich für ein kleines Medium im internationalen Vergleich, aber in der Schweiz schon ein vernünftiges Medium, vernünftiger Größe wie die NZZ. Schwierig ist zum Beispiel auch nur allein alle Plattformen zu beschicken. Also neben iOS und Android auch noch native Apps zu machen für Windows Phone oder was auch immer. Da merkt man schon, okay, es ist schwierig. Und durch den Fortschritt natürlich, ich meine, das Tolle am iPhone, als es rauskam, war, dass es nur eine einzige Version gab. Mittlerweile, 9 Jahre weiter, gibt es, weiß ich auch nicht was, 10 Betriebssysteme und 10 verschiedene iPhones. Also schon eine Menge Kombinationen, die man da haben kann. Und das macht natürlich das Leben schon viel komplizierter.
Heute machst du kuratierte News mit einer App, die News geheißen hat, bis vor kurzem relativ schwierig geschrieben, NIUWS, genau. Ja. Und heute heisst sie Scope. Kuratierte News, warum ist das Zukunft?
Ich glaube, dass kuratierte News, kuratiert muss man erstmal vielleicht sagen, was es heißt. Es geht ja darum, dass Menschen von Hand Artikel auswählen, also Artikel verlinken, insbesondere zu Fachthemen. Also wir haben 65 von diesen Kanälen mittlerweile, in denen so von Auto bis Zukunft der Arbeit, sage ich immer, weil es A bis Z dann ist, aber es gibt noch ganz viel dazwischen zu Digitalthemen, aber auch Themen wie Literatur, Sport und Ernährung, was auch immer. Menschen verlinken jeden Tag Artikel zu ihrem Fachgebiet und ich glaube, dass das grundsätzlich ein sehr guter Ansatz ist, den natürlich auch jedes Medium machen kann, dass man eben sagt, eigentlich ist nicht nur das, was ich schreibe, als Medium relevant, sondern auch das, was die anderen schreiben. Das ist ein klassischer Satz von Jeff Jarvis, dem amerikanischen Journalismus-Vordenker aus New York, der sagt, do what you do best and link to the rest. Mhm. Also mach das, was du am besten kannst und den Rest verlinkst du. Mhm. Und das ist auch im Kopf, muss ich sagen, vieler Journalisten und Publizisten noch nicht angekommen, dass der Link, das Rauslinken zu einem anderen Inhalt auch ein wertvoller Inhalt selbst ist. Wenn man sagt irgendwie, ich stelle jeden Tag die 5 besten Artikel zum Thema Radio zusammen, dann ist das ein spannender Mehrwert eigentlich.
Lustig, obwohl ja das eigentlich eine von der ersten Ideen bei den Blogs überhaupt war, ist auch die Linksammlung jetzt pflegen.
Das stimmt. Also eigentlich kuratieren ist überhaupt nicht neu.
Ja.
Und Zeitungen haben es natürlich auch immer gemacht. Also ein wesentliches Merkmal, wir hatten schon über die Abgeschlossenheit der Zeitung gesprochen, ein wesentliches Merkmal des redaktionellen Prozesses ist es ja auch, aus der Vielzahl von Informationen, die jeden Tag anfallen, die entscheidenden auszuwählen, also die man für die wichtigsten hält. Mit der Einschränkung oder mit dem Zusatz, dass der Journalist, die Journalistin in der Zeitung halt dann auch immer noch selber einen Artikel geschrieben hat. Das machen wir halt nicht oder unsere Expertinnen und Experten, sondern wir verlinken nur, wir kuratieren. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Ergänzung ist. Das wird natürlich nicht 100% des Medienkonsums ausmachen, aber ich glaube, dass man immer seine paar favorisierten Websites hat, sei das jetzt NZZ weiterhin oder 20 Minuten bei den Jüngeren oder Watson oder in Deutschland Spiegel Online und so weiter. Und dass man dann aber gerne nochmal über den Tellerrand von dieser Publikation hinausschaut und sich auch andere Sachen anschaut.
Ich glaube auch, und eben dort ist es spannend, wenn man einfach, wenn die Leute, die die Links aussuchen, wenn man die kennt und wenn man weiss, was man von denen überkommt und die eben auch prägnante Sachen findet. Ich glaube, wir haben da verschiedene Leute, die bei dir Links oder News kuratiert sind, schon da gewesen. Barbara Josef zum Beispiel, ist noch nicht lange her.
Und, Andreas von Gutten hat sie mir heute auf dem Weg, ich habe ihm geschrieben, ich fahre gerade nach Winterthur zum Stadtfilter, er hat gesagt, ich war auch schon da.
Das ist wahr, ja. Und aber wie verdienst du dann Geld mit so einer App?
Ich lizenziere das auch an Firmen, das heißt Firmen können die Technologie nutzen und können auch bei uns als Absender auftreten von einem eigenen Kanal. Also wir haben von den 65 Kanälen, die wir jetzt haben, sind mit bisher 6 von Firmen gesponsert. Und ich gehe davon aus, dass das in Zukunft deutlich mehr wird.
Kann man sagen, das ist wie Native Advertisement, aber ein bisschen cleverer noch?
Also clever müssen andere beurteilen, aber es ist auf jeden Fall Native insofern, als wir gar keine Banner machen oder irgendwelche Autos, die über den Bildschirm fahren, sondern es ist einfach ab und zu mal ist es halt eine Firma oder Organisation, die als Absender auftritt.
Und jetzt ganz kurz noch, wir sind schon fast am Ende, aber eine Frage, die mich natürlich aus Eigeninteresse wundernimmt. Was muss der Journalist 2.0 oder 3.0 oder wie auch immer die Versionsnummer jetzt inzwischen ist, können, dass er in Zukunft besteht?
Ich glaube nicht, dass sich in den letzten 5 Jahren sozusagen fundamental geändert hat. Aber vor 5 Jahren hat sich es natürlich schon sehr geändert. Ich glaube, er muss zwingend online sein. Er muss natürlich Interaktion können. Das ist was viele
also
Journalisten...
Also nicht mehr ein Prediger von oben ab,
genau.
Sondern...
Also das, man muss, also ich glaube, es hilft einem schon mal sehr, wenn man, selbst wenn man Experte ist, und wir sind ja beide auch Experte für ein paar Themen. Ich weiß nicht, ob du immer noch Windows-Treiber-Experte bist oder was auch immer.
Ja, genau.
Und... es hilft einem sehr, wenn man weiß, da draußen sind wahrscheinlich Leute, die sind schlauer als ich. Die wissen über irgendein Thema. Es wissen ganz viele Leute über Medien mehr als ich. Trotzdem hast du mich eingeladen. Das freut mich natürlich sehr. Und es hilft mir einfach, wenn ich mit der Tatsache umgehen kann, dass mir vielleicht jetzt irgendwann in 10 Minuten jemand einen Tweet schickt nach der Sendung und sagt, da hast du einen Blödsinn geredet. Und ich dann sagen kann, das stimmt. Und damit haben viele Journalisten 1.0 tatsächlich noch Schwierigkeiten.
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch eine Umgewöhnung. Wenn bisher haben die Leute eigentlich nie können widersprechen und heute machen sie die Kommentare und so. Das, ja.
Es ist eine humbling experience. Es ist irgendwie, man wird bescheiden, wenn man feststellt, wie viel Blödsinn man eigentlich verzapft. Und es hilft einem dann und man kann aber dann auch gut damit umgehen, wenn man es mal gelernt hat.
Und das ist es gewesen. Der Medienwandel ist noch nicht ganz durch, aber die Sendung schon. Ich sage Peter Hogenkamp ganz herzlichen Dank für die Auskünfte. Eben, und nächste Woche ist wieder einer da, der für Scope alias News kuratiert, nämlich der Martin Steiger. Er ist Anwalt und Blogger, wobei er eben eigentlich sagt, dass er das Blog nur nutzt, weil das CMS ihm gefällt. Also etwas Ähnliches, wie du auch gesagt hast. Nicht als unbedingt als inhaltliche Kategorie. Und ich stelle ihm dann die Frage gerade nochmal, ob das Blog eigentlich tot ist oder ob es weiterlebt. Und er gibt auch Auskunft über aktuelle digitale Themen. Das könnte dann vom Urheberrecht über das BÜPF bis zum Nachrichtendienstgesetz bis hin zu Bildrecht oder Creative Commons alles umfassen. Und ich, Punkt 8 geht es da weiter. Ich hoffe, ich mache Punktlandung. Ich glaube, wenn ich jetzt aufhöre, und noch sagen Lob, Tadel, Themenwünsch, Fragen für Kummerbox live schicke dir wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Mein Name ist Matthias Schüssler und jetzt, wenn es funktioniert, geht es live weiter mit der Übertragung aus dem Salzhaus.